Hallo zusammen, die Kryptomärkte sind wieder in wilden Bewegungen und das nehme ich zum Anlass, heute mit Mirko von Bitcoin2Go Bitcoin, natürlich Ethereum und auch Polkadot mal genauer zu beleuchten. Gibt es noch genug Fantasie? Ja, wir wollen jetzt nicht sagen, warum geht der Markt runter, aber warum bewegt sich momentan der Markt so, wie sich vielleicht bewegen könnte? Und was haben wir als Hoffnung, was demnächst Neues kommen könnte? Mirko, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Hallo.
Ja, moin. Ich freue mich erstmal wieder dabei zu sein. Also ist ja hier wirklich eine regelmäßige Runde, die wir hier haben. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, immer wichtig, Like draufhauen. Das schon mal zum Anfang des Videos. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt bitte unten warum. Aber was uns nicht gefällt, glaube ich gerade, hast du ja gerade schon erwähnt, so ein bisschen der Markt. Es ist ein bisschen turbulent. Bitcoin schwankt um die 60.000 US-Dollar. Und ja, Momentum sieht gerade nicht so gut aus. Und das, obwohl ja große News reingekommen sind. Wir sprechen gleich über Taproot. Definitiv das große Bitcoin-Update, das größte seit 4,5 Jahren. Dann haben wir den Bitcoin-ETF, der ja schon eingepreist ist. Jetzt ist klar auch, dass ein Spot, ein physischer ETF in den USA dieses Jahr wohl nicht kommen wird. Fantasien, die dann rausgehen im Markt, oder?
Das ja, aber ich meine, manchmal muss man auch sagen, gerade dann, wenn die Fantasien nicht da sind oder sogar negative Stimmung ist, in der Vergangenheit waren das immer die Zeitpunkte, wo man sagen musste, verdammt, warum habe ich da nicht zugeschlagen? Keine Ahnung. Wir wissen beide nicht, ob es diesmal wieder so ist. Und wir wollen auch jetzt nicht eins der marktschreierischen Videos machen, Kanäle machen, jetzt kaufen oder jetzt Blutbad oder wie auch immer. Also definitiv nicht. Aber wir haben halt wirklich gute und viele Nachrichten. Und ich meine, insgesamt die Nachrichten, Taproot, bleibt man gleich bei dem Thema, die klingen ja eigentlich als Weiterentwicklung fürs Bitcoin-Netzwerk ziemlich essentiell und ziemlich wichtig. Verglichen, das letzte große Update war dann Segwit, wo man einfach sagen konnte, wir haben die Signaturen aus dem eigentlichen Bitcoin-Block rausgenommen, dass man den begrenzten Speicherplatz, den man einfach dort hat, muss man ehrlicherweise sagen, etwas mehr mit Daten und nicht mit Unterschriften füllt. Und damals hat man schon gesagt, wir haben schon das nächste vor, da kommt nochmal was. Das hat sich ein Weilchen hingezogen. Und ja, was jetzt gekommen ist, da sind ja einige Updates und einige Funktionen dabei, die durchaus auch für das langlebige Weiterbestehen von Bitcoin durch interessant sein könnten oder sind.
Also klar, grundsätzlich auch, um den Markt einfach zu verstehen, wir reden auch deswegen jetzt über Bitcoin als erstes, ist nun mal die Nummer eins aller Kryptowährungen und was dort passiert, ist einfach relevant. Und gerade auch die News der letzten Monate, das sind fundamentale Sachen, die passieren. Und fundamentale Sachen bedeuten eigentlich, wie man das so sagt, ein Fundament. Ja, das heißt, neues, solides Fundament, auf dem die nächsten Ebenen eines Hauses gebaut werden, was aber noch nicht fertig ist. Und Taproot ist jetzt quasi die nächste Etage auf dem Bitcoin-Netzwerk, womit wir sehr viel mehr neue Möglichkeiten haben. Du hast gerade schon gesagt, Signatur. Signaturen, ein Thema, auch hier wurde wieder dran geschraubt, denn jetzt gibt es ein neues Signaturformat, die Schnorr-Signaturen ist ein Standard, der seit 2008 auch Open Source ist. Damals, als Satoshi Nakamoto Bitcoin erfunden hat, war es noch nicht genug erforscht. Es war aber klar, dass das eigentlich ins Bitcoin-Netzwerk reinkommen soll. Bedeutet letztendlich, dass auch hier mehr Möglichkeiten gibt, die ganzen Transaktionen auf der Chain ein bisschen privater zu gestalten und sich ein bisschen besser auch anonym auf dem Netzwerk bewegen zu können, was ja die Idee von einem digitalen Bargeld auch ist.
Und aber auch ganz klar, Ressourcen soll heißen, speicherschonend das Ganze zu machen, weil einer der großen Kritikpunkte ist ja häufig im Bitcoin-Netzwerk, dass halt doch die Transaktionsmenge innerhalb, ich sag, diese alle 7 Sekunden, die Transaktionen, alle 7 Transaktionen pro Sekunde so rum, sind halt relativ gering, wenn man manche andere Netzwerke anschaut. Und wenn man sich anschaut, ursprüngliches Bitcoin zu Segwit, da war ja schon mal eine gute Ersparnis da. Und wenn man jetzt nach Taproot das Ganze mal anschaut, haben wir erstmal keine Ersparnis am Platz, wenn man die gleiche Menge an Informationen reinsetzen würde, wie beim Segwit-Signatur. Aber wir haben, wie du schon gesagt hast, jetzt die Möglichkeit, Pfeilwurzel, schön übersetzt, eben viel, viel mehr Transaktionen auch in einem so einen Block einzufügen. Man kann sich so wie eine Pyramide vorstellen, da gibt es unten ganz, ganz viele Basispunkte und da wird eben ein Hash, ein Schlüssel rausgerechnet, der wird in die nächste Stufe übertragen, die nächste und irgendwo ganz oben kommt dann das, was dann wirklich auf der Blockchain stehen wird und mit dem kann man eben prüfen, theoretisch, was alles drunter ist, ist wahr, aber man kann es nicht so einfach einsehen und man kriegt einfach mehr Informationen über die Blockchain transferiert und trotzdem bleibt das Ganze sehr, sehr sicher. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, die wir mit dieser Schnorr-Signatur und auch mit diesem neuen Format einfach mitbringen können für das Netzwerk und was natürlich die Langlebigkeit definitiv nach vorne schiebt.
Ja, also Adresse ist auch nochmal so ein Thema. Man erkennt dann auch eben schon die neuen Taproot-Adressen. Wenn man jetzt eine Hardware-Wallet heute neu einrichtet, wird die womöglich auch schon den Standard mit implementiert haben. Wird noch ein bisschen dauern, diese ganze Entwicklung. Und das Thema Zeit ist bei Bitcoin ja sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt gerade gesagt, 7 Transaktionen pro Sekunde ist nicht schnell. Dafür gibt's ja auch das Lightning-Netzwerk. Und das profitiert, also das Second Layer von Bitcoin profitiert genau auch von diesen Verbesserungen, weil auch hier wieder mehr Anonymisierung möglich ist und auch ein besseres Wachstum für das Lightning. Lightning-Netzwerk. Man sieht das auch sehr deutlich, der Adoption ja durch El Salvador schon sehr, sehr stark gestiegen. Und insgesamt muss man halt eben sagen, gut Ding will Weile haben. Ja, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und genauso auch dieses Haus, was wir jetzt mal mit Bitcoin in Verbindung gebracht haben, das nächste Fundament ist gesetzt. Aber hier geht's um so viel. Hier geht's um ja ein digitales, dezentrales, zensurresistentes Geldnetzwerk, was eine Alternative zum Fiat-System darstellen soll. Und da ist Sicherheit das absolute wichtigste Kriterium. Und deswegen dauert dann sowas wie Taproot auch 4,5 Jahre. Mit Erfolg, der Start ist geglückt und ich bin gespannt, was darauf noch gebaut werden kann, denn auch Smart Contracts sind jetzt möglich, also zumindest eine etwas komplexere Stufe. Wer jetzt glaubt, es geht sofort los mit DeFi und hast du nicht gesehen, den muss ich an der Stelle erstmal enttäuschen. Auch hier will gut Ding Weile haben, aber das sicherste Netzwerk ist eben das Wichtigste und das braucht Zeit.
Ich muss auch sagen, mit klassischen DeFi-Transaktionen würde vielleicht auch das Netzwerk etwas lahmgelegt, trotz der neuen Funktionalitäten. Genau. Aber die Möglichkeiten bestehen, vielleicht sagt man sich auch zukünftig für Transaktionen, die nicht ganz so kapitalsensibel sind, benutzt man vielleicht andere Netzwerke. Und da, wo man eben die größtmögliche Sicherheit haben will, dann greift man zukünftig vielleicht auf dieses neuen Smart Contracts, bleiben einfach mal in Ethereum-Sprache, Möglichkeiten von Bitcoin zurück. Also auch da kann es sein, dass eben neben Bitcoin, wir werden nachher noch von Polkadot sprechen, manche ja, Beziehungen gibt es ja auch dazu anderen Netzwerken, neben Solana und neben Cardano kann vielleicht auch Bitcoin zukünftig da sein und bestehen als ein Netzwerk für Smart Contracts. Und ich glaube, die Zukunft bringt so viele Transaktionen auf solchen Netzwerken, dass eigentlich Platz vielleicht ist, für mehr als nur eine Blockchain, für mehr als ein Netzwerk mit diesem Gebiet.
Also da hast du wirklich einen direkten Punkt getroffen. Also ich meine deswegen auch grundsätzlich, was die Skalierung ja bei Bitcoin angeht, auch für mögliche Smart Contract Anwendungen sehe ich eher auch Second Layer Technologien. Man muss sich halt wirklich vorstellen, dieser Sicherheitskern, das erste Layer von Bitcoin ist so wichtig und sehe ich in Zukunft tatsächlich eher auch als ein Settlement Layer, also das Layer der Wahrheit, wo wir uns alle darauf einigen, wo wir uns alle sicher sein können, das ist auch sicher. Und vielleicht in einer Welt, wo wir eben interoperabel zwischen den verschiedenen Blockchains mit ihren Anwendungscases eben interoperabel agieren. Also wer sich also vorstellt, alle nicht gegeneinander, sondern miteinander in einem ganz großen Netzwerk. Und das ist mal so ein bisschen die Fantasie und Zukunftsaussicht. Denn es braucht diese guten Netzwerke, wenn wir auch später mal über das Metaverse noch sprechen und was da nicht alles tolle Sachen gibt.
Aber Metaverse würde ich sagen, machen wir einen kleinen Spoiler, da wird man demnächst auf einem deiner Kanäle uns darüber unterhalten. Stay tuned. Bleiben wir aber vielleicht noch ganz kurz bei dem Thema Fantasien. Du hast es schon angesprochen. Ja, es kam der Bitcoin Future ETF auf den Markt. Eben der richtige, der mit Bitcoins unterlegt wurde, hat wieder eine Schlappe erlebt. Muss halt ganz klar sagen, viele, die gerade mit Bitcoin ein System haben wollen, das losgelöst vom Fiat-Geld ist, fühlen sich sicherlich mit einem Future Bitcoin ETF nicht wirklich wohl, weil da muss ich ehrlich sagen, da gibt's einen ETF, also einen Future-Kontrakt im Hintergrund, da kauft und verkauft man in der Zukunft Bitcoins. Bitcoins selber werden aber nie bewegt, sondern es gibt immer ein sogenanntes Cash Settlement. Man schaut sich den Bitcoin-Preis an und sagt, na gut, Mirko, du hast recht gehabt, ich gebe dir die Differenz in Bares und wenn ich recht gehabt, gibst du mir die Differenz. Und auf den eigentlichen Bitcoin-Preis könnte man glauben, ich nehme mal eins vorweg, hat es gar keine so großen Auswirkungen, stimmt aber nicht ganz, weil wenn der Future-Markt so dermaßen groß wäre, kann es durchaus sein, dass die Akteure dort versuchen, deswegen gibt es an Börsen auch solche Witch-Days oder Triple-Witch-Days, dass sie dann versuchen, den Bitcoin-Preis in die eine oder andere Richtung zu schieben, dann macht man sich halt die Überlegung, packe ich 3 Millionen in Bitcoin, um danach meine Wette, ich sag's mal ganz böse, mit 30 Millionen zu gewinnen, dann wird es natürlich aber auch da an gewissen Zeiten, da müssen wir uns vielleicht den Bitcoin-Markt zukünftig gewöhnen, dass wir wissen, an gewissen Zeiten ist der Markt einfach noch irrationaler als sonst, weil dann eben diese Erfüllungstage in den Futures stattfinden. Das ist ein Punkt, wo Fantasie erstmal raus ist.
Absolut. Und das ist ein wichtigen Punkt genannt. Da mache ich auch nochmal eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Denn seit dem Future-ETF-Start ist auch der Future-Markt insgesamt bei Bitcoin sehr, sehr wild geworden. Also man sieht jetzt zumindest auch auf den Future-Börsen, also eben jetzt nicht auf der CME, wo ja der Future-Contract gehandelt wird für die aktuellen Bitcoin-ETFs, sondern ich rede hier wirklich von Binance, von FTX und den anderen großen Hebelplattformen. Und das ist auch dann eben die Frage, warum? Guckt auf diese Märkte, guckt euch die Open Interest Rates an, guckt euch die Funding Rates an. Im Moment wird so viel gehebelt, so viel spekuliert, dass dann eben auch große Player sich mal sagen, dem machen wir einen Strich durch die Rechnung und dann entstehen Tage, wie wir sie dann jetzt zuletzt erlebt haben, mit viel, viel Rot, aber eben auch viel Klarheit, dass das wieder ein bisschen besser wird.
Und vielleicht noch ein Punkt, wenn wir davon sprechen, Ängste aus den Märkten, Zukunftsmöglichkeiten. Ich muss sagen, wenn wir jetzt mal nochmal zurückschauen zu China, ich sag mal, China als Angsttreiber ist so gut wie raus aus der Nummer, weil das Einzige, was sie jetzt noch tun könnten, ist auch den Besitz von Bitcoin als illegal zu bezeichnen, weil sonst haben sie ja schon alles an Möglichkeiten abgefeuert, was gegen Bitcoin gehen würde. Zumindest da muss man sagen, ist ein bisschen Ruhe drin, aber es fehlt halt momentan so ja die Initialzündung, die Fantasie für die Zukunft.
Absolut.
Es fehlt außer so, halt die Hoffnung, dass die Jahresendrallye irgendjemand auf Bitcoin 200.000 schieben wird, aber das hat auch nur eine Hoffnung. Fehlt einfach so das Rentum, das Fundament gesprochen, fundamentale Daten, die weiter dazu führen, dass die Preise weiter steigen. Die sehen wir jetzt. Schöne ist, das Video, wir drehen es heute am 16.11. Morgen geht's live am 17.11. Vielleicht erzählen wir totalen Quatsch, wir sind schon wieder ganz woanders. Deswegen bitte immer, wir gucken nach den aktuellen Daten auch entscheidend.
Absolut, wichtiger Hinweis. Aber ich meine, was wir jetzt besprochen haben, ist eh fundamental und daher auch zeitlos gefasst. Okay, ja zeitlos dann vielleicht ist aber nicht das nächste Thema. Ich glaube, Ethereum wolltest du als nächstes, oder?
Genau, Ethereum fand ich jetzt ganz interessant, weil ich habe jetzt vor kurzem bei uns auch im Börsen Weekly kurz mal Ethereum angedeutet, habe auch mal gezeigt, wie einfach die Burnrate dazu führt, dass wir Tage und sogar Wochen haben, wo mehr Ethereum verbrannt wird, als neue Ethereum-Coins überhaupt geschürft, in Anführungszeichen, werden. Und interessant ist natürlich auch, dass jetzt der Schritt zu Ethereum 2.0, es gab so die Hoffnung, zumindest vor einiger Zeit, dass wir Ende diesen, Anfang nächsten Jahres damit live gehen können. Das verschiebt sich jetzt, Gerüchte, Informationen, wie auch immer zufolge, bis Mitte nächsten Jahres. Und ich würde es einfach ganz gerne mit dir nochmal ganz kurz über Ethereum 2.0, also wenn das bisherige, ich nenne es mal Testnetz, mit dem wirklichen Ethereum-Netz verschmilzt, außer dass dann wir Gamer endlich wieder günstige Grafikkarten vielleicht kriegen und auch weiß Nvidia. Nicht, ob das reicht. Ja, aber auch Nvidia vielleicht einen großen Punkt für Karten, weil Ethereum war halt einfach die wichtigste Coin, etwas Schwierigkeiten haben wird. Dafür kriegen sie das Metaverse, ist auch alles okay. Aber das wäre ein Punkt, dass wir mal die Aktie anschauen. Aber auch insgesamt, was bedeutet das deiner Meinung nach für das Ethereum-Netzwerk, wenn wir auf komplett Staking umstellen?
Ja, ich muss erstmal irgendwo anfangen. Und das jetzt
mit dem, was ich muss eins sagen. Mir wurde vor kurzem schon mal gesagt, Richie, total toll, aber stell doch nicht drei Fragen auf einmal. Jetzt waren es wahrscheinlich sogar fünf. Ich glaube Besserung, ihr habt absolut recht. Ihr merkt aber, ich habe hier kein Skript oder irgendwas, weil ich einfach neugierig selber auf das Thema bin. Deswegen, machen wir mal schrittchenweise.
Erster Punkt. Bin tiefenentspannt, also keine Sorge. Ich habe versucht, mir meistens zu behalten, ansonsten brauchst du einfach nochmal nach oder ihr schreibt in den Kommentaren. Zeig mir mal,
was du weißt.
Richtig, ihr schreibt rein, was mal, wie ist deine Meinung? So, also Ethereum 2.0. Erstmal natürlich auch ein großer Hoffnungsbringer. Und wir haben vorhin bei Bitcoin über Zeit gesprochen. Und auch wenn bei Ethereum die Sachen ein bisschen schneller gehen, ich habe auch in meiner Zeit auf Ethereum jetzt mittlerweile schon viel Geld verbrannt. Zu dem Thema komme ich gleich noch. Aber Ethereum 2.0, der Start, ja, auf der Internetseite steht aktuell nicht mal mehr irgendwie Mitte, sondern steht einfach nur 2022. Man hält sich hier natürlich alles offen. Ihr müsst mal daran denken, eigentlich war der Start für Januar diesen Jahres oder sogar letzten Jahres angesetzt. Also es hat sich natürlich massiv nach hinten verschoben, weil auch hier etwas Fundamentales passiert. Eine Umstellung von Proof of Work, Mining und auf POS mit einem ganz neuen Skalierungsansatz. Und das ist halt auch nicht mal eben so gemacht. Und wenn man sieht, wie viele Applikationen, wie viele Werte mittlerweile auf der Ethereum-Chain alleine liegen, das sind über 200 Milliarden US-Dollar an Werten, die gelockt sind. Und was das Netzwerk an sich an Wert hat, ist in Marktkapitalisierung vielleicht verbrieft. Letzten Endes, es geht um viel. Und hier will natürlich keiner irgendwas falsch machen. Und auch deswegen dauert das Ganze. Die Beacon Chain ist ja schon gestartet, also man kann Staking schon betreiben für 32 ETH. Kann man Validator eröffnen und beim Staking teilnehmen. Und das ist dann die Zukunft, nämlich POS Proof of Stake und die Umstellung genau darauf, um eben das Ganze skalierbarer zu machen, um hier nicht Gasfees zu haben, wo man teilweise für einen Trade auf Uniswap zum Beispiel aktuell $250 teilweise zahlt. Ja, das kann sich kein normaler Mensch mehr leisten. Ich habe selber etliche ETH auf der Ethereum-Chain schon verbrannt, Schande über mein Haupt, aber so ist das. Und deswegen freue ich mich auf die Anpassung, auf die Änderung und den Merch. Wie es genau dann im Detail abläuft, werden wir aber auch noch erfahren. Also grundsätzlich wird die Beacon-Chain dann eben erweitert um weitere Äste, sogenannte Shards, und das Ganze fügt sich dann zum großen Konstrukt Ethereum 2.0 zusammen und eben skalierbaren einzelnen Blockchains.
Aktuell geht man so ganz grob, wenn ich richtig noch weiß, von einem Reward im Staking, also Ethereum 2.0, von ca. 5% aus. Das ist, glaube ich, für manche muss man sagen, ja, wenn man halt den normalen Markt anschaut, ist es viel, aber grundsätzlich, man geht ja auch ein gewisses Risiko ja trotz allem ein. Und gerade wenn ich eben keine 32 Ethereum Coins mal kurz habe, die irgendwo bei 3.900 Euro aktuell stehen, muss ich ja theoretisch Stand jetzt mein Key irgendwo hinterlegen, weil ich eben beim Staking wirklich meine Coins das Recht abgebe. Ist das für dich auch ein Risiko, dass du sagst, momentan ist Staking für Ethereum schon etwas gefährlicher als bei anderen Coins. Wir gehen nachher noch kurz auf Polkadot ein zum Beispiel, da geht es ja anders zu sagen.
Also gefährlich finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde, all das, was jetzt auch schon auf der Beacon Chain ist, ist sicher genug. Aber nichtsdestotrotz ist es meiner Erfahrung oder meiner Meinung nach nur eher für erfahrene Nutzer definitiv geeignet. Und man committet sich eben auf einen Zeitpunkt in der Zukunft, den man nicht kennt. Also wir wissen nicht, bis wann man dann staked, bis wann die Tokens gelockt sind. Und das ist ein Risiko. Unabhängig davon ist ja auch die Steuerthematik hier in Deutschland ein Thema. 10 Jahre Haltefrist bedeutet das nämlich ab dem Staking. Also wer dann ein Jahr schon gehalten hat, ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Also da muss man sich auf jeden Fall steuerlich informieren. Auch hier, wir sind keine Fachleute zu dem Thema, aber es gibt eben diese Anpassungen. Und ja, 5% sind lukrativ, reicht für mich persönlich nicht, um jetzt hier das Staking zu betreiben. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, das vielleicht zu delegieren oder sonst was zu machen. Ich persönlich lasse es und hodl lieber die ETH, um sie dann auch im Netzwerk einzusetzen aktuell, wie zum Beispiel im Metaverse.
auch da habe ich jetzt, wie du schon sagtest, wir sind keine Steuerfachleute, auch anderen die Meinung gehört, die meinen, nee, es zählt der Zeitpunkt des Kaufes. Und da, egal, auch wenn du es im letzten Jahr stakest, gilt Zeitpunkt Kauf 10 Jahre. Also da sieht man schon zwei Leute, zwei unterschiedliche Meinungen.
Ich meinte tatsächlich auch die Verlängerung grundsätzlich auf 10 Jahre. Also nicht ab dem Zeitpunkt des Stakings, aber natürlich vom Zeitpunkt des Kaufzeitpunkts. Ja. Also ansonsten wäre es halt noch blöder.
Genau, so würde ich gerade sagen, weil wenn man jetzt schon Ethereums 5 Jahre hat und sie jetzt staken würde, gilt für euch dann ab dem Zeitpunkt noch 5 Jahre Haltefrist. Dann ist es nicht mehr ganz so ekelig, aber trotz allem bei den schwankenden Märkten können sich 5 Jahre schon ganz, ganz extrem anfühlen. Ja, man hört immer wieder, aber auch trotz... Sorry?
Nee, also einen wichtigen Punkt hast du noch genannt. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch anschneiden. Das war das Thema Burning. Also wir haben ja schon mal hier auch über das EIP 1559 gesprochen, nämlich die Tatsache, dass durch diesen neuen Ansatz, diesen neuen Vorschlag im Ethereum-Ökosystem eben ja eigentlich die Transaktionen günstiger werden sollen, was per se ja theoretisch möglich ist, aber die Nachfrage ist einfach zu groß. Aber tatsächlich werden aktuell immer wieder mal mehr ETH verbrannt als neu herausgegeben. Also man ist wirklich an einem Punkt, wo auch die Ethereum-Menge nicht mehr zunimmt und leicht deflationäre Charakteristiken entwickelt. Und das macht den Investment-Case natürlich nochmal besonders interessant, auch mit Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr ETH auch gestaked werden. Also immer mehr Angebot wird weggeschoben, wie bei Bitcoin ähnlich, und bietet so eben die Möglichkeit, bei steigender Nachfrage hier eben gerade ein paar Kursfantasien. Das ist so das, was bei ETH im Moment zumindest sich erzählt wird, dass das ganz heiß ist.
Und da stelle ich mir natürlich die Frage, okay, wir haben ja momentan seit dem London-Update diese Burn-Rate, die einfach vorhanden ist, die gerade beschrieben wurde von dir, ist dann theoretisch deiner Information nach, auch wenn gestaked wird, so ein Burn verfügbar oder schwenkt man dann schon wieder kurzfristig um?
Das muss man getrennt sehen. Also Staking ist jetzt ein ganz, ganz anderer Prozess. Also bei diesem Burning geht es tatsächlich um jede einzelne Transaktion, die auf der Blockchain gemacht wird. Und da wird ein Teil eben der Gebühr, die normalerweise an die Miner rausgeht, eben auch verbrannt. Und wenn die Nachfrage zu hoch ist und die Preise dann entsprechend zu hoch, dann wird auch mehr verbrannt. Und das sorgt letztendlich für diesen deflationären Charakter.
Und zukünftig geht eben die Gebühr nicht an die Miner, sondern an die Validatoren, die eben die Staking-Beträge verwalten, nennen wir es einfach mal so.
Das sind die neuen
Miner. Eine Frage. Genau, das sind die neuen Miner, diejenigen, die das ganze Zeug dann eben verwalten und eben bewachen, in Anführungszeichen. Eine Frage, die aber immer wieder natürlich aufkommt, ja, ist dieses Staking dann aber auch gleich sicher wie Proof of Work? Da muss man Energie reinstecken, Rechenleistung reinstecken. Die Frage, wichtig, ich und Mirko, wir sprechen eigentlich die Fragen nie groß ab, deswegen ist er jetzt ein bisschen wahrscheinlich vielleicht auf dem falschen
Fuß. Ist kein Problem.
Die Frage, die kommt ganz, ganz häufig und ich selber bin da ehrlich gesagt, ich kann sie nicht beantworten, weil ich da zu weit weg bin. Da will ich mal deine ehrliche Meinung, nur eine Frage, man merkt es, zu dem Thema hören.
Ja, nee, es ist eine sehr große Frage tatsächlich. Da könnten wir ein ganzes Video zu machen. Ist Proof of Stake besser oder schlechter? Auf der einen Seite hat man die Energieersparnis, also diese Energiedebatte rund um das Proof of Work ist ja immer so ein Thema. Mhm. Fakt ist aber, Proof of Work ist für mich der beste Konsensalgorithmus und der sicherste, um wirklich ja die Wahrheit eines Netzwerks zu gewährleisten. Denn das Problem bei POS, Proof of Stake, ist, wer die meisten Coins hat, hat die größte Macht. Und die kann man sich unter Umständen wesentlich leichter einkaufen, als vielleicht diese ganze Hardware-Geschichte mit Mining Power, eine Mining-Farm aufbauen etc. Das ist grundsätzlich schon mal ein schwierigerer Prozess. Was dann teurer oder besser ist, ist dahingestellt. Es gibt auch immer die Kritik, ja, das ist ja gerade für die Ethereum-Whales toll, weil die haben ja dann auch entsprechend Macht im Netzwerk. Ich persönlich löse mich von diesen ganzen Theorien einfach mal ab, denn tatsächlich muss man es im echten Leben einfach mal auch testen. Also POS wird, also ist im Kern leicht unsicherer als POW, definitiv, aber ich glaube, in der Realität wird es aber auch mehr Nutzbarkeit schaffen und ja, das Netzwerk bietet dann Risiken, aber deswegen sage ich ja auch, dass diese Zukunft vielleicht dann tatsächlich trotzdem als Wahrheitslayer eben auf Bitcoin stattfindet, auf einem Proof-of-Work-Layer, aber alles, was skaliert und an Anwendung findet, vielleicht mit einem POS-Konsensalgorithmus, der dann effektiver ist. Das muss man aber wirklich auch in echt einfach mal ausprobieren, um es zu sehen. Es gibt Theorien, es gibt da so etliche Debatten. Ich zeige mich da eher unentschieden und lass mich mal überraschen, wie es so wird. Ich mache da keine Prognose.
Sonst muss ich aufpassen, mit dem, was du gerade gesagt hast, habe ich gleich zwei Fragen. Ich stelle erst mal eine und dann die andere. Und zwar die erste wäre ganz klar Skalierbarkeit. Wird Proof of Stake dann dazu führen, dass die Skalierbarkeit vom Ethereum-Netzwerk etwas besser ist, dass die Gebühren, du hast ja selber gesagt, Stand jetzt immer wieder dabei, auch richtig teuer Geld auf der Blockchain liegen zu lassen. Wird das Problem dann durch die Umsetzung von Ethereum 2.0 auf die finale Version gelöst? Oder muss da noch irgendwas kommen, damit wir eben die Gebühren irgendwo wieder in den Griff kriegen? Und Gebühren sind natürlich auch der Punkt, um das Netzwerk auch von der breiten Masse nutzbar zu machen, ganz klar. Ja.
Nee, das wird gelöst. Das wird gelöst durch den ganzen Ansatz, wie Ethereum 2.0 auch aufgebaut ist. Und da können wir gleich auch die Brücke mal zu Polkadot schlagen.
Die das sind wollte ich als nächstes machen. Jetzt stelle ich mal keine zwei Fragen auf einmal. Okay, mach weiter, Entschuldigung.
Ich weiß ja, dass es kommt. Deswegen sage ich es ja schon mal. Der Ansatz ist ja sehr ähnlich. Und die Lösung ist eigentlich jetzt nicht nur im Proof of Stake verankert, was vielleicht ein effektiver Konsensalgorithmus ist. Da geht es aber eher um die Einigung. Die Effizienz wird tatsächlich über den Aufbau von Ethereum gestaltet und eben die Idee über Sharding, die Last der einzelnen Anwendungen ein bisschen zu verteilen und eben die Beacon Chain beziehungsweise das Grundlayer als Einigungsprotokoll zu lassen, dass diese einzelnen Äste wie so ein Baum sich eben einig sind, was der Stamm und der ganze Baum letztendlich sagt.
Also dann auch eine Hoffnung für das gesamte Netzwerk, dass man dann einfach die Kosten etwas wieder in den Griff kriegt und dann auch das Netzwerk nicht ganz so belastet ist.
Genau, deswegen macht man es. Also es sollte die Lösung bringen, aber trotzdem sagt Vitalik Buterin auch, trotzdem wird Layer 2 auch bei Ethereum 2.0 definitiv ein Thema sein. Also alles, was quasi über dem Wahrheitslayer noch stattfindet, und das wird auch Relevanz haben und wird jetzt schon gebaut und findet jetzt schon Anwendung. Das ist auch gut.
Und jetzt eben der Schwenk, das wäre die zweite Frage gewesen, zu Polkadot. Einmal gleich die Bitte, dass du ganz kurz erklärst, was steckt dahinter, weil wir haben dort ja wirklich ein Netzwerk, das dann auch auf verschiedenen Assets unterschiedlich geschrieben werden kann und man die verschiedenen Sicherheitslayer der verschiedenen Bitcoin, Ethereum und sonstigen Blockchains miteinander verknüpfen kann. Ich glaube, das ist der große Charme dahinter. Aber in deinen Worten, wie würdest du Polkadot momentan beschreiben?
Spannend, auf jeden Fall. Witzigerweise gibt es tatsächlich ein Rebrand-Proposal im Moment, dass Polkadot vielleicht umbenannt wird, neues Branding, wer weiß. Ich mag den Namen eigentlich. Grundsätzlich ist das Polkadot-Ökosystem bzw. die Blockchain als ein Layer 0 zu beschreiben. Also das heißt, dass Polkadot selber gar keine Blockchain ist, sondern eher ein Kommunikationsprotokoll, was die verschiedenen Blockchains, die auf Polkadot sitzen, die sogenannten Parachains, miteinander verbindet. Man kann sich also letztendlich so vorstellen, es gibt ganz viele Parachains, also einzelne Blockchains im Polkadot-Ökosystem, und alle reden miteinander. Wer die Wahrheit sagt, weiß keiner, das weiß aber nur Polkadot selber. Und das ist quasi der Moderator in dem Raum, der dafür sorgt, dass alle sich verständigen können und alle die Wahrheit kennen. Und dann ist es eben so, dass gerade bei Polkadot diese Plätze für einzelne Blockchains, die ganz frei gestaltet werden können, und das ist hier eben die Ähnlichkeit auch zu Ethereum 2.0, zum Sharding, jeder einzelne Ast, jede einzelne Blockchain kann sich in seinem Konsensalgorithmus unterscheiden, in seiner Skalieridee, Sicherheitsidee, was auch immer, aber das Polkadot Layer 0, also das Kommunikationslayer, das sorgt dafür, dass alle sicher sind, alle miteinander kommunizieren können und so auch da verschiedene Modelle miteinander direkt verknüpft werden können. Also das große Thema ist hier Interoperabilität. Und ganz interessant ist eben auch der Gründer Gavin Woods, einer der Mitbegründer von Ethereum. Und deswegen sieht man auch diese Nähe zwischen diesen beiden Welten, die da gebaut werden. Die sind sich nämlich ähnlicher, als man denkt.
Also kann man Polkadot so ein bisschen als das Netzwerk der Netzwerke momentan beschreiben, weil man einfach versucht, auch die Kommunikation unter den einzelnen Blockchain-Technologien zu ermöglichen. Und es gibt natürlich einen Grund, ja, Polkadot wird nicht bei Bison, nicht bei der BSDEX gehandelt. Auch keine Gerüchte, dass es demnächst der Fall ist, aber es ist einfach so wichtig, dass wir es auch hier aussprechen müssen. Und Stand jetzt, seit dem 11. November findet ja auch die Parachain-Auktionen statt. Also es werden einige dieser Parachains in Auktionen begeben. Genau. Und wie wichtig ist das für dieses Netzwerk, deiner Meinung nach?
Das ist sehr wichtig. Also das war ja das, was jetzt noch gefehlt hatte, denn die Auktionen ermöglichen es erst, dass halt eine Parachain überhaupt aktiv werden kann. Also im Moment ist Polkadot nur ein Token und ja ein Kommunikationsprotokoll, was nichts kommuniziert, weil nichts darauf passiert. Und die einzelnen Plätze auf dieser Polkadot Chain, also auf dem Ökosystem, werden eben versteigert über die Auktion. Das ist ein besonderer Sicherheitsmechanismus. Da müssen dann die entsprechenden Projekte eine Mindestanzahl von Dots sammeln über die Crowdloans, die es vorher gab. Also können die Community fragen, hey, gebt uns Geld, damit wir die ersten Plätze besetzen. Und dieser Kampf findet gerade statt. Also Akala und Moonbeam sind da aktuell die Favoriten. Die sind von ihrer Idee her auch sehr nah an Ethereum. Es gibt auch Brücken, zum Beispiel bei Moonbeam, um ganz leicht Applikationen wie Uniswap rüber switchen zu können in das Polkadot-Ökosystem. Also die werden es unter sich ausmachen. Auf jeden Fall bedeutet es jetzt mal den Start. Am 18. November ist das Ganze vorbei. Die erste Auktion ist dann durch. Und der Gewinner wird dann im Dezember quasi Polkadot-Startschuss geben. Das wird sehr, sehr spannend.
Wie viele Parachains werden da aktuell verlost? Hast du das im Blick? Ist es nur eine oder gibt es dann schon mehrere, die
also ausstehen? Jeder Auktionsslot ist eine Woche. Und die ersten 11 Auktionen sind jetzt geplant. Insgesamt sind sind die Parachains auf 100 begrenzt aktuell. Das heißt, es werden erstmal 100 Auktionen stattfinden. Das wird ein bisschen dauern.
Vielleicht auch hier, wir sprechen ja gerade von Bitcoin, erste Generation, wenn man es so nennen möchte, Ethereum zweite, Polkadot dritte Generation der Kryptowährung, auch das vielleicht die richtige Reihenfolge. Ich habe mich jetzt seit einigen Wochen auch mal im Polkadot-System so ein bisschen mit Staking beschäftigt. Was ich da bisher halt charmant finde, man kann hier staken und trotzdem seine Keys, seine Coins nicht bei sich in der Wallet behalten, was das Ganze auch etwas charmanter und etwas einfacher macht, was natürlich dann etwas komplizierter ist, wenn man halt jeden Tag eine Gutschrift bekommt und dann jeden Tag sich irgendwo notieren muss oder man hat hier irgendwie so ein Ledger oder irgendwas, da ihm aufschreibt, wie der Betrag zu dem Zeitpunkt von ADA stand, weil sonst hat man die Steuer nachher im Problem, weil man muss ja die Zinsgewinne ganz normal als Zins auch versteuern und das macht es ein bisschen umständlich. Aber ist auf jeden Fall ein spannendes Produkt, definitiv. Und wie gesagt, ob das irgendwo bei uns bald näher irgendwann gehandelt wird, ich hoffe es, verdient jetzt definitiv. Welche Coins meint ihr, hättet noch verdient? Ihr schreibt sicherlich ganz viele. Solana kommt hier dazu. Iota kommt sicher dazu, Cardano kommt sicher dazu. Das sind so die Dinge, die wahrscheinlich immer häufig kommen. Gibt es aber auch andere, wo ich sagen würde, die wären auch ganz interessant. Ich leite es dann gerne mal an die Bison Jungs und Mädels weiter. Vielleicht sind noch ein paar Dinge drauf, die sie gar nicht auf dem Radar haben, was mich aber sehr wundern würde. Weil ich glaube, die haben auch die Marktkapitalisierung im Blick und das ist natürlich so die richtungsgebende Idee, was auf jeden Fall dazukommen sollte. So, Staking haben wir jetzt gehabt. Entschuldigung?
Auf jeden Fall, ich habe dir nur zugestimmt.
Warum habe ich so ganz so Gast bei uns? Nein, Schatz beiseite. Also wir haben jetzt einen kleinen Überblick mal geben wollen. Ja. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen zu dem Thema. Es ist jetzt nichts, wo wir sagen, und genau deswegen wird in 3 Tagen der Bitcoin-Kurs bei XY stehen. Keine Ahnung. Aber ich finde es immer ganz interessant, gerade auch mit dir auch ein bisschen fachlich in die technische Analyse reinzugehen und schauen, was steckt denn wirklich dahinter? Was können diese Netzwerke? Häufig fehlt uns als Mensch noch die Vorstellung, was man damit wirklich machen kann. Wir sind halt ganz am ganz neuen Schritt. Vielleicht spricht mir wirklich ganz klar von einem neuen Internet, weil wir einfach
komplette NFT Dinge Gaming.
Zum Beispiel NFT Gaming. Wir bringen halt ganz neue Sachen plötzlich in Verbindung, die früher gar nicht möglich waren und uns fehlt oft einfach die Idee dahinter. Ich kann nur sagen, im Zweiten Weltkrieg hat ein IBM-Chef mal gesagt, mehr als 5 PCs auf der ganzen Welt werden wir niemals brauchen. Allein in meinem Raum habe ich jetzt 4 hier rumstehen. Also es ist, dann bin ich schon fast die Weltmacht bei uns. Von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, Mirko, für die Zeit. Wie schon versprochen, Gerne. Wir sehen uns bald wieder auf deinem Kanal. Und sobald wir wissen, auf welchem, werden wir auch unter das Video nochmal den Link zu dem Video schicken. Da kann man auch gerne bei dir vorbeigucken. Und wir werden uns mit dem ganzen Thema Metaverse, dass man nicht nur mit Facebook, Entschuldigung, mit Metaverse in Verbindung setzen muss, sondern auch mal ein paar Schritte nach hinten geht und mal gucken, wer ist dann noch irgendwie damit betroffen? Wer könnte davon profitieren? Was ändert sich da? Auch das kann man als den nächsten Schritt des Internets bezeichnen. Ob man es braucht, werden wir in 10 Jahren sehen und nicht jetzt.
Ich denke auch. Also sehr, sehr schöner Ausblick. Ich freue mich auf das Metaverse mit dir. Also wir gucken uns, wie gesagt, Tokens an, wir gucken uns Aktien an. Also all das, was davon vermeintlich profitiert oder eben auch nicht oder was das auch immer wird oder was es ist. Es ist irre. Es ist eine spannende Reise hier in Krypto. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, haut den Like drauf. Sorry, ist meine Angewohnheit, aber hat deine Arbeit auf jeden Fall verdient, Richie. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Immer wieder toll. Jetzt brennt euch wahrscheinlich der Schädel. Macht einfach zurückspulen, hört es euch nochmal an. Ansonsten Fragen unten in die Kommentare.
Und ich gelobe Besserung, ich versuche zukünftig maximal 2 Fragen am Stück zu stellen. Alles ich merke selber, das ist zu viel, man kann auch gar nicht dazu folgen manchmal. Manchmal kriege ich gar nicht mit, hat er jetzt alles geantwortet? Ich glaube schon. Bis zum nächsten Mal zusammen. Ciao.
Macht's gut.